Das Leben ist kein Ponyhof? Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SOVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kein Ponyhof, dem SOVD-Podcast. Mein Name ist Stefanie Jekel, ich bin die Pressesprecherin des SOVD in Niedersachsen, mache diesen Podcast natürlich nicht alleine, sondern sitze wie immer mit meiner lieben Kollegin Katharina Lorenz hier bei uns im Studio. Hallo Katharina, guten Tag.
Hallo Steffi.
Katharina, bist du auch so aufgeregt wie ich? Es ist heute eine ganz besondere Folge. Ich freue mich so.
Nicht schon wieder.
Als ich es gesagt habe, habe ich gerade überlegt, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt. Ne? Okay, aber diesmal ist es eine ganz besondere Folge, weil wir tatsächlich dreijähriges Jubiläum feiern. Hurra, juhu. Herzlichen Glückwunsch an dich.
An dich.
An uns, an unsere Technik, an die Kolleginnen und Kollegen und natürlich ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Hörerinnen und Hörer, die das möglich machen, dass wir einmal im Monat unsere Podcast-Folge veröffentlichen können.
Das ist richtig.
Wir haben auch einen ganz besonderen Gast heute eingeladen und wer unseren Podcast schon länger hört, der weiß höchstwahrscheinlich, um wen es sich handelt. Ich sag's jetzt noch nicht, da kommen wir nachher zu, aber auch auf den freue ich mich schon sehr. Es ist immer ein großer Spaß mit ihm, auch wenn das Thema, über das wir heute sprechen, nicht ganz so spaßig ist.
Nein.
Ich muss gestehen, in der Vorbereitung ist es mir wie so oft gegangen. Ich habe gedacht, was hat denn das Thema eigentlich mit dem SOVD zu tun? Wie ich gelernt habe, mal wieder relativ viel.
Das stimmt, ja.
Denn wir sprechen heute über das Thema Stalking und zwar ganz explizit über das Thema Cyberstalking.
Genau.
Also ich glaube, man muss da gar nicht so tief graben, um irgendwie rauszukriegen, dass das ein ziemlich dramatisches Thema ist, ein ziemlich problematisches Thema. Dass es gerade aufgrund von Social Media und so weiter tatsächlich immer mehr hochploppt. Also es gibt immer mehr Fälle von Cyberstalking, die irgendwie bekannt werden. Ja. Und mich als True-Crime-Fan, muss ich sagen, betrifft das Thema insofern, als dass ich natürlich auch schon ganz viele True-Crime-Podcasts zum Beispiel gehört habe, wo aus Stalking oder Cyberstalking wirklich was ganz, ganz Furchtbares geworden ist. Und auch unser heutiger Fall ist nicht so wirklich ein Feel-Good-Fall. Auch da wird es ziemlich heftig, würde ich sagen. Lass uns mal einsteigen, worum geht's denn ganz genau und wer ist da zu uns in die Beratung gekommen?
Genau, also zu uns in die Beratung ist die Frau Bartels gekommen, 29 Jahre alt.
Ja.
Und es ging ihr nicht besonders gut und sie hatte gehört, wir könnten ihr helfen. Also es war erstmal relativ offen.
Okay, also das heißt, sie war, wie man so schön sagt, ziemlich
sie war ziemlich am Boden.
Ja.
Genau. Also
okay.
War psychisch total instabil, hat auch in der Beratung zwischendurch geweint, weil es einfach alles viel zu viel war und Und so kam sie eigentlich relativ aufgelöst in die Beratung.
Okay, aber immerhin so weit, dass sie weiß oder wusste, sie braucht irgendwie Hilfe bei dem, was sie bedrückt. Was war denn genau ihr Problem?
Naja, das Problem war, dass sie mehrere Monate eine Beziehung mit einem Mann gehabt hatte und hatte auch 3 Monate mit ihm zusammengelebt, bevor sie dann gemerkt hat, das funktioniert halt nicht besonders gut. Und die haben sich dann getrennt. Also er ist ausgezogen.
Sie hat sich getrennt oder er hat sich getrennt oder einvernehmlich?
Naja, was ist einvernehmlich manchmal? Ja. Sie hat dann ihn vor die Wahl gestellt und hat gesagt, es funktioniert halt einfach nicht und sie würde ihn dann doch bitten, halt auszuziehen oder wieder auszuziehen und es funktioniert einfach für sie nicht.
Okay, hat sie da schon gemerkt, dass das irgendwie vielleicht schwierig werden könnte nach hinten raus mit ihm?
Nee, zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht. Also sagte, okay, Trennung ist dann vollzogen gewesen. Er ist ausgezogen, hat seine ganzen Sachen mitgenommen. Das war eigentlich, fand sie ganz angenehm jetzt von der Situation
her. Wie halt so eine Trennung angenehm sein kann, ne?
Angenehm sein kann, genau. Hatte also jetzt auch gar keine Befürchtung, dass da möglicherweise halt was Schlimmeres draus entstehen könnte. Und die ersten Wochen war eigentlich auch alles in Ordnung.
Also das war ihre Wohnung und er ist dann auch ohne Probleme ausgezogen.
Sie hat da mit ihrem kleinen Kind gewohnt und er war da zugezogen.
Also es war nicht sein Kind?
Nein, es war nicht sein Kind. Das war aus einer früheren Beziehung, genau.
Ja.
Und er ist dann gegangen und war soweit in Ordnung. Und sie dachte, ja gut, dann Trennung ist natürlich nicht schön, aber das kriegen wir jetzt halt hin.
Genau. Okay, und hat sich da so ein bisschen in Sicherheit gewogen.
Genau, genau. Und dann fing das Drama an. Nach 3 Monaten ging es dann los.
Nach 3 Monaten?
Nach 3 Monaten ging es dann erst los, genau. Ja. Dass Freunde ihr sagten, ah, wir haben da so komische Mails bekommen, da wurde uns mitgeteilt, du hättest wohl Probleme, es gab seltsame Bestellungen auf ihren Namen, also Dinge, die sie überhaupt nicht bestellt hatte, die kamen dann plötzlich, sie musste da Dinge bezahlen, also Rechnungen kamen ins Haus, ihr WhatsApp-Konto wurde wohl irgendwie gehackt, also da wurden halt Nachrichten irgendwie
in ihrem Namen
an andere Personen halt geschickt.
Und was stand da so drin?
Das waren tatsächlich beleidigende und Unwahrheiten, die er da
und auch
von
die,
sich
die,
gegeben
die
hat.
Die Mails, die hat er in ihrem Namen verschickt?
Die hat er in ihrem Namen verschickt, genau, von ihrem E-Mail-Konto. Und und sie wusste erst gar nicht, woher das eigentlich kommt.
Ja, genau. Also hat er auch überhaupt gar keinen Verdacht, naja, wie auch, ne? Wenn du 3 Monate Ruhe hast und
sie hatte da gar nicht dran gedacht, dass das möglicherweise halt von ihm kommt. Dachte halt, irgendjemand hat ihre Passwörter halt irgendwie gehackt oder aus welchen Gründen auch immer ist da halt was passiert und hatte ihn überhaupt erstmal gar nicht im Verdacht. Dann hat er allerdings auch intime Details irgendwie weitergegeben und da kam dann so langsam der Verdacht auf, möglicherweise müsste das jemand aus dem näheren Umfeld sein, weil das waren Dinge, die eigentlich sonst auch niemand wissen konnte.
Und auch diese ganzen Bestellungen, ist das das, was man immer, also das ist ja so ein bisschen mein größter Albtraum, ne? Also lustig ist dann ja noch, also in Anführungszeichen, weißt du, wenn du so 10 Pizzen am Tag geliefert kriegst, aber wenn dann irgendwer in irgendeinem Online-Shop für richtig, richtig viel Geld irgendwas bestellt an deine Adresse, irgendwann hört ja der Spaß auch auf, ne?
Genau, also es wurden Dinge über, darf ich jetzt Namen sagen? Amazon? Ja,
sag einfach mal, wenn nicht, schneiden wir es einfach hinterher raus.
Genau, also über Amazon, Zalando, diese ganzen großen Player, die es da einfach auch gibt, wo man ja passwortgeschützt dann halt auch Bestellungen aufgeben kann, wurden dann ja Bestellungen für in ihrem Namen tatsächlich ausgeführt. Und
sie hortete dann
bombardierte
die ganzen
tatsächlich,
Kartons.
Ja, und musste dann halt irgendwie erstmal erklären, nee, sie will das nicht, musste es wieder zurückschicken. Also war ein riesen Theater.
Ja.
Genau. Pizzabestellung gab es auch, genau, in ihrem Namen.
Der Klassiker irgendwie, ne?
Genau, genau. Dann hat er auf Dating-Plattformen irgendwie gefakte Sachen angelegt für in ihrem Namen.
Ja.
Also das war ganz, ganz gruselig. Also es war wirklich halt ganz, ganz schlimm.
Und so im Social-Media-Bereich, so Instagram und Facebook, war er da auch irgendwie?
Da war er unterwegs, genau. Das hat er halt auch gemacht und hatte sich da mit ihren Bekannten und Freunden da verlinkt. Und
also hat er dann neue Profile in ihrem Namen angelegt?
Genau.
Oder hat er ihre, okay. Also er hat nicht ihre alten Profile oder ihre bisherigen
Er hat wohl teilweise auch ihre alten Profile halt genutzt und und hat, wie gesagt, dann halt intime Details halt irgendwie weitergegeben.
Furchtbar,
und das war richtig, richtig furchtbar, ja, genau.
Also wenn ich mir das so vorstelle, vor allen Dingen, wenn du gar nicht so eine Ahnung haben kannst, von wem das irgendwie kommt, das ist ja echt
insbesondere
gruselig.
Hast halt eine Beziehung und erzählst dir ja auch Dinge, vertraust dir Dinge an und dann werden die später halt gegen dich verwendet. Das ist halt schon wirklich heftig. Dann hat er auch teilweise Lügen über sie erzählt. Also sie hätte ein Alkoholproblem oder würde halt Medikamente nehmen, würde sich nicht gut genug um ihr Kind kümmern, solche Sachen. Also es ging dann auch schon in diese Richtung. Und das machte ihr natürlich dann halt irgendwann wirklich halt auch Angst, weil sie sagte, ich wusste gar nicht mehr im Grunde, wie ich damit umgehen soll.
Ja.
Freunde, Bekannte haben mich drauf angesprochen. Und sie hatte natürlich dann auch irgendwann Angst, dass möglicherweise das Jugendamt vor der Tür steht.
Wollte ich gerade sagen, sowas macht ja auch insgesamt nochmal irgendwie so schnell die Runde.
Genau.
Und gerade wenn es um das Kind geht und Kindeswohlgefährdung oder stell mal vor, dein Arbeitgeber kriegt irgendwie mit, du sollst angeblich ein Alkohol- oder Drogenproblem haben oder sowas.
Ja. Also sie war völlig von der Rolle und wusste auch erst gar nicht, wie sie sich dagegen wehren kann.
Hm.
Also das war ein ganz, ganz großes Problem. Und dann hat er teilweise die Polizei oder den Notarzt gerufen und die Feuerwehr.
In ihrem Namen?
Also hat gesagt, da ist jetzt was passiert unter der Adresse. Und dann stand plötzlich die Polizei oder die Feuerwehr vor der Tür und war natürlich halt nichts. Also auch solche Sachen. Also sehr perfide. Erstmal hat,
also vor allem sehr umfassend, wenn ich mal ehrlich sein darf.
Ja,
ne?
Das war wirklich ein guter Plan. Ja, hat also keinen direkten Kontakt erstmal mit ihr aufgenommen, sondern hat das halt auf die Art und Weise erstmal gemacht. Ja. Und das hat dann wirklich, sie war sich ja nie sicher. Also sie konnte einfach gar nicht mehr sicher sein. sie musste eigentlich jede Minute darum bangen, dass mal wieder halt irgendwie jemand vor der Tür steht, dass sie Bestellung bekommt, dass das irgendwie ein bekannter Freund sie halt irgendwie anspricht auf diese Nachrichten. Und das macht in dem Moment natürlich auch was mit dir. Also du bist dann einfach am Boden zerstört und sie wusste erstmal gar nicht, was kann ich denn jetzt tun? Hm. Was kann ich denn jetzt machen?
Na, vor allem, wenn ich mir das so vorstelle, du denkst dir erstmal nichts Böses und dann kommt eine Sache, die ist irgendwie ein bisschen
krude,
schräg, ja, vielleicht, ja, so, ne? Und dann denkst du, okay, da ist
kann ja gar nicht sein, genau.
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 Ne? Und dann kommt noch das dazu, ja, und dann kriegst du die 10 Pizzen am Tag und dann hast du irgendwie seltsame Social-Media-Accounts, die, ja, du nie angelegt hast irgendwie, ja, und die dann auch noch deine Freunde und dein Umfeld und die Familie irgendwie behelligen.
Ja.
Vor allen Dingen hätte ich dann tatsächlich auch ein bisschen Angst um das Kind, ne?
Also, ja, das war dann irgendwann war ihre noch größte, kleiner, ne? Genau, das war ihre, mhm, größte Sorge. Der ging noch in den Kindergarten und dann war natürlich halt auch die Frage, wenn sie da irgendwie jemand mal drauf anspricht und das verbreitet sich dann halt einfach. Und wie gesagt, ja, ja, das Jugendamt steht möglicherweise irgendwann vor der Tür. Und
ja, oder auch,
halt,
dass
dem
Kind irgendwas passiert, ne? Jetzt gar nicht mal vom Jugendamt so, sondern du denkst ja erstmal so, naja, das ist halt alles so, ne? Cyberstalking, weiß ich nicht, ob sie diesen Begriff irgendwie schon im Hinterkopf hatte, ja, aber du denkst ja, na gut, das spielt sich ja alles eher alles online ab.
Ja, ja.
Ne? Aber irgendwann kommt ja, glaube ich, auch so ins Hirn, dass das, ne, was ja online passiert, kann auch tatsächlich ja ganz, ja, schnell irgendwie so in die Tat umgesetzt werden. Ich weiß nicht, ob sie da dann auch irgendwie mal so drüber nachgedacht hat, bestimmt, oder?
Nee, das passierte tatsächlich dann auch irgendwann. Also oh, es war okay, dann das Problem, ja, dass es damit erstmal anfing, ein paar Monate, und dann stand er irgendwann vor der Tür.
Okay, sie hatte sie vorher schon geahnt, dass er das sein könnte? Ja, spätestens sagtest du ja, ne, als dann irgendwie so bestimmte, genau, Details irgendwie publik wurden.
Genau, die sonst keiner wissen konnte und wo auch klar war, warum sollen das jetzt plötzlich Freunde und Bekannte halt verbreiten.
Ja.
Und das waren einfach Details, die er eigentlich nur wissen konnte, genau. Und dann war irgendwann ihr klar, okay, da muss das sein. Hm. Sie hat es ihm auch erstmal gar nicht zugetraut, weil, wie gesagt, sie hat gesagt, naja, die Beziehung, das Ende war so okay.
Ja. Ne?
Und sie hätte nie gedacht, dass er tatsächlich zu sowas fähig ist überhaupt.
Hat sie ihn drauf angesprochen?
Naja, er stand dann irgendwann vor der Tür. So.
Ja, oh, das
und,
ist ja gruselig.
Und das ist total gruselig, ja, finde ich halt auch. Also ich meine, du gehst da halt irgendwie aus der Wohnung raus und dann steht der Typ da plötzlich.
Ja, natürlich, ich meine, er hat ja selber da gewohnt, also weiß er auch,
er wusste natürlich, wo sie wohnt, ja, ja, klar. Und dann hat sie ihn auch zur Rede gestellt und hat gesagt, was das soll. Und dann hat er das erstmal irgendwie abgestritten. Ja, sie würde spinnen und was ihr eigentlich einfiele. Und wer hätte er ja gar nicht gemacht, wäre doch blödsinnig. Wie sollte, mhm, er denn? Dann meint sie, naja, klar kennst du meine Kennwörter. Also die ganzen Passwörter und was sie alles hatte, natürlich kannte er das und wusste ganz genau, wie er es halt macht.
Mhm.
Und dann ist er eingeknickt und hat gesagt, ja, okay, ne? Und er will wieder zu ihr zurück. Und
war er deswegen auch bei ihr? Weil
genau.
Ich, ach so.
Genau. Und ob er nicht wieder einziehen könne und es war doch so schön.
Bestimmt,
und es war doch,
ne,
alles so
nach
toll.
10 Pizzen am Tag.
Genau.
Klar.
Und da hat sie ihm dann halt die Tür vor der Nase zugeschlagen, hat gesagt, also jetzt reicht's, ne? Lass mich bitte in Ruhe, ne? Ruf mich nicht mehr an, mach nichts mehr, steh bitte nicht vor der Tür und hör endlich mit dem Scheiß auf. Genau.
Okay, aber sie hat jetzt nicht so irgendwas unternommen im Sinne von, ist zur Polizei gegangen oder?
Also erstmal nicht tatsächlich, weil, mhm, sie gedacht hat, okay, mit dieser klaren Ansage hört er auch auf. Also sie sagte dann halt, ich war da einfach ein bisschen naiv. Also ich habe gedacht, okay, ich habe gedacht, wenn ich mit ihm spreche und ihm das, mhm, nochmal erkläre und dann hört er auch auf und dann kriegt er sich schon nochmal irgendwie ein. Aber es war klar. Mit dem Beziehungsende war er halt überhaupt nicht, ist er überhaupt nicht klargekommen und der legte dann nochmal eine Schippe drauf und stand also wirklich regelmäßig bei ihr vor der Tür, hat sie abgepasst, hat vor dem Kindergarten gewartet,
oh, ja, mhm,
hat vor der Arbeitsstelle gewartet und hat sie halt wirklich regelrecht verfolgt. Also es wurde richtig, richtig schlimm.
Also weil er hat zwar gesagt, ja, ne, ich höre damit auf, aber wahrscheinlich, weil sie dann gesagt hat, ich will dich nicht zurück.
Genau, da hat er dann gemerkt, okay, also damit kommt er halt jetzt nicht weiter.
Also es reicht nicht, wenn ich 10 Pizzen am Tag bestelle.
Wenn ich 10 Pizzen bestelle,
da
genau.
Muss ich,
sie
da
will
muss
mich einfach nicht wieder haben und jetzt muss ich halt wirklich einfach nochmal einen Gang zulegen und das hat er halt gemacht.
Also ich meine, weiß man ja nicht und ist ja auch eigentlich egal, was so in seinem Kopf vorgeht, aber ja. Hat er wirklich gedacht, so kriegt er sie zurück? Also, naja.
Keine Ahnung, was in dem Kopf vor sich gegangen ist, genau.
Ja.
Also das war schon wirklich und sie war dann irgendwann total verzweifelt, ist dann halt zur Polizei gegangen und hat gesagt, ich fühle mich überhaupt nicht mehr sicher. Das war auch erstmal nur tagsüber. Sie hat dann auch gesagt, aber ich weiß ja gar nicht, was irgendwie nachts mal ist, wenn er mir da halt auflauert oder möglicherweise halt in die Wohnung kommt oder so.
Ja, das ist, ich habe das gerade so gedacht. Ne? Also es ist natürlich auch besonders schwierig, weil er hat da gewohnt und er kennt natürlich auch so ihren Alltag, ihre Tagesabläufe. Klar. Aber ich habe dann so gedacht,
vielleicht hat er noch einen Schlüssel zur Wohnung.
Das habe ich gerade gedacht. Ja. Weißt du, vielleicht hat er irgendwie klar seinen Schlüssel dann abgegeben, aber vielleicht hat er auch irgendwie noch einen Schlüssel nachmachen lassen. Oh Gott, wie gruselig, das ist ja furchtbar. Ja.
Naja, nach dem, was da alles passiert ist, war ihm eigentlich alles so zu trauen.
Ne? Nee, natürlich.
Also das war dann für sie auch so, dass sie dachte, okay, ne, wie gehe ich da letztendlich halt mit um? Und es war einfach eine total bedrohliche Situation in dem Moment.
Naja, der Spaß hört ja spätestens auf, wenn er vorm Kindergarten steht, ne? Also spätestens dann.
Allerspätestens dann. Ja. Und genau, also das war für sie einfach auch so der Moment, wo sie sagte, so, jetzt muss ich halt irgendwie tätig werden. Ne? Also in dem Moment, wo mein Kind halt mit bedroht ist, da muss ich was tun.
Ja.
Das hat sie dann halt auch gemacht. Und sie hat dann ein Näherungsverbot und ein Kontaktverbot erwirkt.
Okay, das heißt, du gehst zur Polizei, erzählst das und dann geht das ganz einfach, oder wie
naja,
ist das?
Naja, du machst das im Grunde halt entweder über das Familiengericht oder über das Amtsgericht, über das Zuständige.
Oh.
Das
heißt, hört sich aber ehrlich gesagt sehr kompliziert und langwierig an, ne?
Naja, es gibt da eine rechtliche Regelung im Gewaltschutzgesetz. Das ist relativ gut eigentlich geregelt. Mhm. Da hast du dann die Möglichkeit, dieses Kontaktverbot zu erwirken, entweder gegen Ehepartner, aber auch ehemalige Beziehungspartner oder aber auch fremde Personen oder dritte Personen, aber weil das kann ja auch passieren. Ne?
Ja, aber logischerweise musst du ja wissen, wer es ist, ne?
Genau, du musst zumindest tatsächlich mitteilen, wer dich da verfolgt, wer dich da stalkt, genau. Und dann kannst du dieses Kontaktverbot halt erwirken. Und das geht dann aber auch relativ schnell. Es müssen bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Und
was da so?
Genau, also es muss halt entweder tatsächlich eine tatsächliche Bedrohung gegen das Leben vorliegen. Also das heißt, entweder Gewalt tatsächlich schon stattgefunden haben oder eine Bedrohung.
Also das heißt, er schreibt oder sagt, ich bring dich um oder
zum Beispiel,
nicht
oder er greift sie an, zum Beispiel auf der Straße, ne, und schlägt sie oder sowas. Oder er droht damit. Oder es muss tatsächlich halt möglicherweise auch schon Eindringen in die Wohnung stattgefunden haben. Das kann zum Beispiel auch
weil ich denke gerade dran an die Fälle, die ich so bisher gehört oder von denen ich gelesen habe, dass das natürlich mit diesen Näherungen und Kontaktverbot nicht ganz so easy ist, wenn zum Beispiel Sachen bislang nur online irgendwie stattgefunden haben oder aber tatsächlich, wenn du sowas hast und aber überhaupt nicht weißt, wer dahinter stecken könnte, ne?
Na gut, dann wird es natürlich schwierig, wenn du die Person nicht benennen kannst.
Dann wird es halt natürlich auch irgendwie schwierig, weil die Polizei höchstwahrscheinlich nichts machen kann, aber das hilft ja irgendwie dem Opfer nicht weiter.
Nee, das hilft ihm nicht weiter, genau. Ja. Genau. Aber digitales Stalking fällt tatsächlich auch darunter, oder Stalking im Allgemeinen.
Also unter das Gewaltschutzgesetz.
Unter dieses Gewaltschutzgesetz, das heißt unter diese Voraussetzung. Das heißt, wenn du nachweisen kannst, da sind zum Beispiel halt auch irgendwie so ein digitales Stalking über E-Mails oder über WhatsApp oder verschiedene andere Messenger-Dienste passiert, dann hast du die Möglichkeit tatsächlich auch, dieses Kontaktverbot oder dieses Näherungsverbot erwirken zu lassen.
Das heißt, ich muss das aber natürlich irgendwie sichern, ne? Screenshots machen.
Beweise sind natürlich immer toll, kannst du aber auch nicht immer. Du musst es zumindest glaubhaft machen. Also es reicht tatsächlich auch eine Versicherung an Eidesstatt.
Mhm.
Also das heißt, du brauchst jetzt keine gesicherten Beweise. Diese Versicherung an Eidesstatt würde dann in dem Moment ausreichen.
Mhm.
Und dann wird das in die Wege geleitet und
Okay, also sie hat dieses
Näherungsverbot. Und ist Kontaktverbot.
Das sind zwar unterschiedliche Sachen, oder?
Genau, Näherungsverbot ist, er darf in einem bestimmten Umkreis sich ihr nicht nähern. Und Kontaktverbot ist, er darf noch nicht mehr, also er darf auch gar nicht mit ihr sprechen. Ne? So. Das eine schließt aber natürlich das andere nicht aus.
Mhm.
Und das hat sie erwirkt. Und das war erstmal so der erste Schritt, der erstmal wichtig war.
Ja.
Und das ist auch wichtig, weil wenn er dagegen verstößt, dann ist das ein Straftatbestand. Und in dem Moment kannst du ihn auch anzeigen.
Ja.
So. Und er hat sich davon natürlich überhaupt nicht beeindrucken lassen. Also das war dann erstmal die Folge.
Der war hardcore,
also der war wirklich hardcore, ja. Also sie sagte auch, das hätte sie wirklich niemals gedacht und tat mir dann echt total leid, weil sie sagte, ich habe mich so getäuscht in diesem Menschen, ich kann mir das gar nicht mehr verstehen.
Naja, das wollte ich auch noch irgendwie, ne, kam mir vorhin auch so, dass das ist ja nicht so, nur so, dass du mit diesem ganzen Kram umgehen genau. musst, ne, dass du da 10 Pizzen und 5 Zalando-Bestellungen am Tag kriegst. irgendwie ja. so, ne, und dass da vielleicht auch irgendwie Geldflöten geht, möglicherweise, genau. je nachdem, wie es irgendwie läuft, sondern dass du natürlich das auch irgendwie persönlich emotional verarbeiten musst, dass der Mensch, mit dem du bis vor kurzem zusammengewohnt hast, den du ja auch geliebt hast, dir das Leben jetzt so derartig zur Hölle macht und auch dein Kind irgendwie bedroht, ne? Also das muss man ja auch irgendwie verpacken können. Ne?
Ja, da ist eine Welt für sie zusammengebrochen, weil sie sagte, wie konnte ich mich einfach nur so täuschen, ne? Ich habe eigentlich eine gute Menschenkenntnis, aber da bin ich komplett reingetapert und damit musste sie auch erstmal zurechtkommen. Ja, ja. Also das waren so verschiedene Punkte, ne? Angst ums Kind, klarkommen mit dieser ganzen Geschichte, Angst um sich selber irgendwann, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
Nee, also möchte ich mir auch gar nicht vorstellen.
Total gruselig, ja.
Also.
Ja, ja. Und das passiert tatsächlich häufiger, als man eigentlich denkt.
Ja.
Das ist das Schlimme an der ganzen Sache. Also gerade diese Stalking-Geschichte und gerade auch dieses Cyberstalking. Heutzutage durch die sozialen Medien ist das halt einfach so, so einfach und so präsent und du kannst so schnell jemanden verleumden. Da brauchst du noch nicht mal sein Konto irgendwie zu hacken oder sowas, sondern das geht ja auf eine ganz einfache Art und Weise.
Naja, vor allen Dingen, wer sich da gut mit auskennt, der kann das auch vertuschen irgendwie, ne?
Total.
Da brauchst du ein bisschen, um dahinter zu kommen, Total. Wer die Accounts eingerichtet hat und sowas,
klar,
ne?
Klar.
Das ist tatsächlich nicht so einfach.
Das ist schon wirklich übel, ja.
Ja. Okay, also du hast gesagt, so das Kontakt- und Näherungsverbot
super
war ihm egal, ne?
War egal, ne? Hat ihn nicht wahnsinnig beeindruckt. Legte dann nochmal eine Schippe drauf. Also scheinbar hat ihn das halt irgendwie nochmal zusätzlich motiviert, keine Ahnung. Also der Typ
Wahnsinn.
Ging echt gar nicht.
Ja.
Und dann hat sie natürlich dann halt auch Anzeige erstattet. Das heißt, dadurch, dass er dagegen dieses Kontaktverbot
Was hat er gemacht? Ist er trotzdem bei ihr vor der
klar,
Tür?
Klar, natürlich, logisch. Und hat sie dann auch tatsächlich irgendwann nicht nur bedroht, sondern sie halt auch angefangen, also dann mal zu schubsen oder
okay.
hat sie dann auch am Arm verletzt, weil er sie gezogen hat und
vor dem Kind?
Vor dem Kind, genau. Und sie hat dann wirklich um ihr Leben ein bisschen gefürchtet. Also
ja,
das war dann wirklich so diese Situation, wo sie sagte, okay, das wird immer schlimmer. Das wird ja eigentlich gar nicht besser, der lässt sich überhaupt nicht beeindrucken. Und jetzt fängt er auch noch an, mich da tatsächlich nicht nur zu bedrohen, sondern auch tatsächlich halt auch Gewalt zuzufügen.
Naja, vor allen Dingen, da ist ja immer noch Luft nach oben.
Die nächste Eskalationsstufe
also,
ist ja
genau,
dann
also er hat da ja
nicht
dann
weit, ja.
Ne, online angefangen,
genau.
sich zu einer persönlichen Kontaktaufnahme vorgearbeitet und dann tatsächlich schon angefangen, sie auch körperlich zu bedrohen.
Genau,
also da kann man sich
so dann,
ja ungefähr vorstellen,
was kommt als nächstes?
Wie das so weitergehen kann.
Genau,
ne? Okay.
Genau. Dann hat er eine Bewährungsstrafe gekriegt tatsächlich
okay,
halt auch.
Also tatsächlich, ist er verurteilt worden?
Er ist verurteilt worden.
Okay, das passiert jetzt auch nicht so häufig,
das
ne?
Das passiert auch nicht so häufig, aber wie gesagt, mit einer Bewährungsstrafe ist er halt davongekommen. Das heißt also, das war jetzt auch nicht so das große Ding für ihn scheinbar. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, hat die Adresse halt, also ist umgezogen, ne? Hat dann versucht, also wirklich halt auch alles, was irgendwie nachvollziehbar war, dann halt abzuändern, hat selbst einen Selbstverteidigungskurs gemacht, weil sie Angst hatte, solche Sachen. Und wurde dann richtig krank. Also hat wirklich psychische Beschwerden entwickelt, einfach aufgrund dieser ganzen Sache.
Aber dann hatte er, also nach der Bewährungsstrafe war Ende Gelände oder?
Also es war dann so, das war scheinbar in dem Moment halt für ihn nochmal so ein Punkt, wo er sagte, okay, jetzt ist er möglicherweise tatsächlich zu weit gegangen. Es hat dann noch eine Zeit lang ein bisschen gedauert. Und es ebbte langsam ab.
Okay.
Also es war dann so, dass sie zumindest halt, also das war die Intensität nahm ab. Und vielleicht hat er auch irgendwann das Interesse einfach an ihr verloren. Also vielleicht hat er auch sein nächstes Opfer gehabt, keine Ahnung. Also das kann sie so jetzt nicht mehr sagen. Sie ist dann, wie gesagt, umgezogen ein, zweimal und dann wurde es tatsächlich irgendwann besser. Aber das zog sich natürlich halt irgendwie 2, 3 Jahre hin. Und die war einfach fertig. Ne? Die war dann auch irgendwann zwischendurch arbeitsunfähig, weil sie sagte, ich hatte ja zwischendurch sogar Angst, das Haus zu verlassen, zur Arbeit zu gehen, weil ich wusste ja nie, wo er im Grunde halt irgendwie auftaucht. Und Das war schon eine schwierige Situation.
Oh, furchtbar.
Ja, total furchtbar. Echt.
Okay.
Total schlimm.
Und ich nehme mal an, wegen ihrer Krankheit war sie dann bei uns. Oder?
Genau, ja. Genau. Sie hatte dann gesagt, okay, also ihr geht's halt wirklich nicht gut. Mhm. Und sie muss das jetzt erstmal irgendwie verarbeiten und sie hätte gehört, sie könnte da möglicherweise auch sozialrechtlich was machen.
Okay. War sie denn in Therapie?
Ja.
Okay.
War sie auch, genau.
Gut.
Und wir haben dann einen Schwerbehindertenantrag gestellt. Das war immer so, ist immer so das Erste. Mhm. Und der zweite Punkt, der aber viel, viel wichtiger war, war ein Antrag auf Opferentschädigung.
Okay.
Genau.
Ja.
Das heißt, aufgrund des Stalkings haben wir dann beim zuständigen Versorgungsamt einen Antrag gestellt und haben gesagt, durch dieses Stalking hat sie ja eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Mhm. Die wurde auch bewertet und es gab ja auch diesen tätlichen Angriff. Da hatte sie auch eine leichtere Blessuren davon getragen.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, okay, wir stellen jetzt einen Antrag und dass sie da möglicherweise halt zumindest auch eine finanzielle Entschädigung bekommt.
Okay, weil ich, also korrigiere mich, ich habe ehrlich gesagt immer gedacht, so Opferentschädigung muss ich jetzt noch mal kurz dran denken. Wir hatten ja schon mal eine Folge, ich glaube, es war die Folge 11 oder so, zum Thema Opferentschädigung, wo wir auch jemanden vom Weißen Ring da hatten, der uns,
genau,
ne, falls du dich erinnerst, der erzählt hat, was der Weiße Ring so für Opfer macht und wo er sie unterstützt. Also wer von den Hörerinnen und Hörern die Folge verpasst hat und aber Infobedarf zu dem Thema hat, unbedingt mal reinhören. Das war wirklich eine sehr, sehr gute und interessante Folge irgendwie. Und da ging es ja tatsächlich um sexuellen Missbrauch auch in der Kindheit, wenn ich mich recht entsinne.
Ja.
Und ich habe ehrlich gesagt bislang immer gedacht, dass so Opferentschädigung tatsächlich auch was mit körperlicher Gewalt zu tun hat. Also, ne, dass das eine häufig das andere irgendwie bedingt und dass, wenn man körperlich misshandelt oder missbraucht wurde oder, ne, Opfer eines Überfalls wurde oder so, dass das häufig zumindest auch irgendwie psychische Probleme mit sich bringt. Das kann ich verstehen, aber ich habe gedacht, zuerst steht da immer sozusagen die körperliche Gewalt im Mittelpunkt, damit man irgendwie so eine Opferentschädigung bekommt.
Ja, ist grundsätzlich auch tatsächlich so.
Ach, gucke, also hab ich doch richtig aufgepasst.
Hast du richtig aufgepasst, genau. Setzt tatsächlich einen tätlichen Angriff voraus, genau. Also das das ist immer die Definition oder war es zumindest bis zum 31.12.2023, dass wir einen tätlichen Angriff brauchen.
Ja.
Das heißt, es muss irgendwie zumindest halt, ja, irgendwie eine körperlichen Angriff gegeben haben, dadurch eine Verletzung. Psychische, Übergriffe, sage ich jetzt mal, oder Angriffe fielen bis vor kurzem tatsächlich eigentlich nicht darunter. Und das war auch so ein bisschen das Problem, was wir halt bei diesem Fall dann hatten, weil wir haben den Antrag gestellt und das Versorgungsamt hat relativ schnell abgelehnt und hat gesagt, naja, wir haben ja keinen richtigen tätlichen Angriff. Das heißt, er hat sie ja nicht irgendwie geprügelt oder.
Ah, das, was er da mit ihr gemacht hat,
mit
dieses Schubsen und das am Arm ziehen und
so. Das sah man in dem Moment nicht als tätlichen Angriff.
Ist nicht so schlimm. Und das, was beim Stalking vorher irgendwie passiert ist,
das interessierte überhaupt nicht, nein. Das interessierte nicht. Also das heißt, diese ganze psychische Belastungssituation, dass er halt vor der Tür stand, sie bedroht hat, dass er sie beleidigt hat, dass er sie verleumdet hat, das zählte alles tatsächlich nicht. Also diese ganze psychische Situation war für das Versorgungsamt in dem Moment kein tätlicher Angriff. So, und das war natürlich.
Also, weil die Gesetzeslage wahrscheinlich auch so ist, ne?
Genau, die Gesetzeslage ist tatsächlich so, dass man sagt, tätlicher Angriff ist immer ein unmittelbarer Angriff auf den Körper. So, und der lag ja hier nicht vor.
Weil das, was sie da erlitten hat, wer definiert denn?
Das war psychische Gewalt, ja.
Ja, aber er hat sie dann ja auch angefasst. Also er hat sie dann doch bedroht, auch körperlich.
Genau.
Aber das reichte nicht?
Das reichte denen tatsächlich nicht. Wir haben dann aber natürlich im Widerspruchsverfahren auch nochmal drauf hingewiesen und haben halt gesagt, okay, Moment mal, ne? Also er hat sie ja geschubst, er hat sie tatsächlich am Arm gezogen. Und das würde unserer Auffassung nach tatsächlich schon für einen tätlichen Angriff ausreichen. So, das sah das Versorgungsamt aber auch im Widerspruchsverfahren nicht so. Von daher sind wir da tatsächlich dann auch weiter vor das Sozialgericht gegangen. Und das wäre aber jetzt, ab dem 01.01.2024, wäre das was ganz anderes. Das heißt, da würde man tatsächlich sagen, okay, Stalking fällt tatsächlich halt auch unter diese Begrifflichkeit. Das heißt, es reicht auch eine psychische Belastungssituation
oder
psychischer Angriff im Grunde.
Ja.
Und dadurch würde es jetzt tatsächlich halt sehr viel einfacher sein. Das Problem ist so ein bisschen, man hat ja das soziale Entschädigungsrecht, darunter fällt das Opferentschädigungsgesetz, hat man ja geändert, hat man also tatsächlich auch in diesem Bereich für die Opfer auch erweitert.
Ja.
Aber es sind jetzt nur Angriffe, die auch ab dem 01.01.2024 tatsächlich stattgefunden haben, fallen da drunter. Das heißt, es gibt keine Rückwirkung. Das heißt, also wenn jetzt dieser Übergriff letztes Jahr 2023 stattgefunden hat und danach war nichts mehr, könnte man heute tatsächlich keinen Antrag stellen auf Opferentschädigung.
Okay.
Das heißt, wir brauchen immer einen tätlichen Angriff.
Ja. Ja. Okay, das heißt, du hast jetzt gerade nochmal gesagt, die Frau Bartels, also der Widerspruch wurde auch abgelehnt.
Mhm.
Eben, weil gesagt wurde,
genau,
ist nicht schlimm genug gewesen.
Ist
da frage ich mich natürlich, ab wann ist es denn dann schlimm genug?
Genau.
Ab einem Schlag ins Gesicht oder
was muss
schubsen
dann,
und hinfallen
genau.
oder richtig irgendwas mit Blut oder irgendwie sowas.
True-Crime-mäßig, genau.
Nee, ich frage mich wirklich, also ne, kann man ja machen irgendwie, sagen, es muss ein tätlicher Angriff vorliegen.
Genau.
Wie sinnvoll das ist, gerade im Hinblick auf Cyberstalking, das sei mal dahingestellt. Aber ich frage mich wirklich, ab wann ist ein tätlicher Angriff denn ein tätlicher Angriff? Definiert das dann das Versorgungsamt oder wer?
Naja, das wird tatsächlich so definiert, dass man halt sagt, also unmittelbar gegen den Körper gerichtete Gewaltanwendung so. Und da kann man natürlich schon sagen, in dem Moment, wo ich schubse, jemanden am Arm ziehe und damit verletze, auch wenn es nur blaue Flecken oder Blessuren sind, wäre letztendlich tatsächlich auch ein tätlicher Angriff.
Ja, so sehen wir das, aber das Versorgungsamt hat es ja nicht so gesehen.
Naja, im Widerspruchsverfahren haben die natürlich versucht, das halt so dementsprechend auszumerzen und wegzudrücken.
Okay.
Vorm Sozialgericht haben wir dann ja auch Recht bekommen.
Ah, ach so, okay.
Genau, also das war dann auch in Ordnung. Aber tatsächlich haben sich da die Ämter bisher auch immer sehr angestellt. Und wie gesagt, das Gute ist jetzt ab 01.01.2024, dass wir da tatsächlich endlich eine gute gesetzliche Regelung haben, sodass halt auch gleich im Antragsverfahren halt eine Opferentschädigung möglich ist.
Okay, das heißt, diesen tätlichen Angriff, den braucht es nicht mehr.
Genau, den braucht es nicht mehr. Das heißt, es können halt auch tatsächlich andere Handlungen sein, denen das Opfer ausgesetzt ist.
Mhm.
Darunter fällt nicht nur das Stalking, sondern zum Beispiel halt auch Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung.
Ja.
Vergewaltigung zählt dazu. Das heißt, das sind alles solche Straftatbestände, die man da jetzt auch mit runtergefasst hat. Der Katalog ist da auch nicht abschließend. Das heißt, es könnten halt auch andere Straftatbestände sein.
Ja.
Weil Stalking ist tatsächlich ein Straftatbestand seit 2007. Also das wissen viele halt auch nicht und sagen immer, ach naja, das ist doch nichts. Aber es ist ein Straftatbestand.
Ja.
Und wenn ich dagegen gegen diesen Straftatbestand den verletze, dann mache ich mich strafbar.
Ja, logischerweise,
kann ich halt natürlich
ne?
mit einer Freiheitsstrafe auch verurteilt werden.
Ja.
Ja.
Ich glaube, es ist trotzdem schwierig, ne, wenn du dir mal so verschiedene Reportagen oder Dokus anguckst, ist es einfach schwierig, ne, bestimmte Sachen nachzuweisen.
Klar.
Man hat manchmal das Gefühl, die Polizei ist nicht immer auf der Seite der Opfer oder ne, verzögert manchmal auch
Klar.
bestimmte Dinge. Ne, das hat uns ja auch irgendwie der Weiße Ring damals irgendwie so ein bisschen erzählt.
Mhm.
Ansonsten, wenn das alles schon so tutti laufen würde, dann bräuchte man ja solche Organisationen wie den Weißen Ring zum Beispiel
genau.
auch überhaupt nicht mehr.
Genau.
Ne?
Also es wird immer so ein bisschen als Kavaliersdelikt belächelt und das sagte sie dann halt auch, die Frau Bartels, naja, sie hat sich ja selber im Grunde auch hinterfragt, ne, war das.
Ob
war
sie
das,
übertreibt quasi, ne?
War das
ja,
alles
typisch.
So, ne, möglicherweise
ja.
hat sie da auch irgendwas falsch gemacht oder sie hat ihn in seinen Gefühlen verletzt. Als
oder nicht deutlich genug gesagt, dass sie
Ach,
das nicht mehr will,
meine Güte, ne? Aber
ja.
das ist genau das große Problem, dass sie selber sich sogar schuldig gefühlt hat und das hat, glaube ich, auch die gesamte Situation nochmal so unerträglich gemacht.
Naja, vor allen Dingen, wenn ich schon das Gefühl habe, ich könnte vielleicht tatsächlich was falsch gemacht haben, wie will ich jemandem anders deutlich
genau.
machen, mir wird Unrecht getan,
ja,
ne?
genau.
wenn ich da selber schon so unsicher bin.
Dann
ne?
kann ich auch bei der Polizei natürlich oder vor Gericht ja auch nicht so selbstbewusst auftreten,
ja.
dass ich sage, nee, das ist hier eine Grenze, die ist überschritten worden
ja.
und das ist nicht in Ordnung und das ist einfach nicht okay.
Hm. Und ich glaube, das ist aber ganz typisch auch für Opfer oder so, dass
Klar.
die natürlich auch sich selber, die Schuld
Klar.
erstmal bei sich selber suchen und ne, habe ich eben, was du sagst, ne, habe ich seine Gefühle verletzt und ja, mag sein, aber dann
Das rechtfertigt
auch,
das nicht, ne?
Nee, reicht dann ja. auch ein, zweimal oder dreimal irgendwie anzurufen oder so, muss man nicht gleich 10 Pizzen bestellen irgendwie, weißt du? Das ist
Ja.
Ja,
ja das
also
stimmt.
Das finde ich immer tatsächlich schwierig. Und das heißt, wir konnten aber für Frau Bartels erwirken, dass sie die Opferentschädigung bekommt.
Genau, also sie hat einen Schwerbehindertengrad gekriegt insgesamt. Und
für ihre posttraumatische Belastungsstörung.
Und sie hat dann tatsächlich auch eine Opferentschädigung bekommen, genau.
Okay, ja. weißt du, wie hoch die war?
Nee, das weiß ich tatsächlich nicht mehr, genau. Aber das war erstmal gut, das war auf jeden Fall ein Erfolg. Und das war für sie jetzt auch so, dass sie gesagt hat, naja, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das dann doch mir wieder ein bisschen Recht widerfährt. So,
ja,
das ist, also glaube ich, halt
so,
auch so
die Anerkennung, ne?
Genau.
Ich habe mich übertrieben. Das war schon richtig so, dass ich mich irgendwie ververfolgt gefühlt habe. Ich wurde ja auch verfolgt.
Genau.
Das ist dann so die Bestätigung des Ganzen, ne?
Ist alles okay.
Okay.
Ja.
Also wir können nur sagen, kommt zu uns, wenn tatsächlich, wenn man betroffen ist und tatsächlich das Gefühl hat, man könnte da beim Grad der Behinderung vielleicht irgendwie ein bisschen was machen aufgrund einer psychischen Erkrankung. Oder aber wenn es um das Thema Opferentschädigung geht. Und wir können natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern nochmal den weißen Ring ganz, ganz warm ans Herz legen, weil da entsinne ich mich noch, dass ich hinterher tatsächlich sehr, sehr beeindruckt war von dem, was der Herr Hörning damals erzählt hat, inwiefern die tatsächlich Unterstützung für die Opfer leisten und wie sehr die sie tatsächlich supporten.
Die bieten ja auch eine Anonymberatung an, das heißt, man kann da anrufen und wenn man das Gefühl hat, da läuft irgendwas nicht, gerade im Bereich auch Cyberstalking oder Cybermobbing.
Ja, ist ein ganz, ganz großes Thema auch bei denen mittlerweile.
Genau,
ne? Und ich glaube, die haben da auch echt gute Expertinnen und Experten sitzen.
Auch für Jugendliche, die das Gefühl haben, dass da halt irgendwas nicht gut läuft.
Genau, wenn da in der Schule irgendwas ist oder so. Ne? Ja. Was ich auch tatsächlich sehr, sehr wichtig fand, deswegen würde ich das hier gerne nochmal wiederholen, dass sie natürlich auch sowas wie Prozessbegleitung machen, ne? Dass die Anwälte irgendwie haben, die dann die Betroffenen bei Gericht irgendwie begleiten. Und tatsächlich, wenn es irgendwie finanzielle Notlagen gibt, dass die da auch die Möglichkeit haben, eventuell zu unterstützen.
Genau.
Das wollte ich hier nochmal sagen. Und wir würden natürlich auch die Internetadresse vom Weißen Ring nochmal bei uns in den Shownotes verlinken. Und ich danke dir erstmal für diesen sehr, sehr interessanten Fall, der zum Glück ja noch gut ausgegangen ist. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir zur heutigen Zahl.
Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
23.000, meine Liebe.
Ja, das ist eine normale Zahl, endlich.
Ist eine normale Zahl. Rate doch mal, es hat natürlich was mit dem Thema zu tun, was wir gerade irgendwie besprochen haben. 23.000.
23.000 Menschen werden pro Jahr Opfer von Cyberstalking?
Yay!
Das war jetzt einfach.
Ich muss jetzt nochmal gucken. Genau, es war 2023.
Ah, okay, letztes Jahr.
Also genau. Hast du Cyberstalking gesagt?
Ich habe jetzt Cyberstalking gesagt.
Ah, nee,
gesagt.
Dann war das nicht ganz so richtig. Insgesamt, also 23.000, das hat die Kriminalstatistik erfasst, 23.000 gemeldete Straftaten zum Thema Stalking gibt es. Und Cyberstalking wurde da drunter erfasst. Und man muss allerdings sagen, dass die von einer exorbitant hohen Dunkelziffer irgendwie ausgehen.
Das glaube ich.
Weil nicht immer wird es irgendwie gemeldet und zur Anzeige gebracht. Und noch ist es so, also ich gehe da fest von aus, dass es sich ändern wird, aber noch ist es eben so, dass Cyberstalking nicht gesondert erfasst wird.
Mhm,
Und ich glaube, das wird aber irgendwann so notwendig sein, weil Cyberstalking auch immer problematischer wird und immer mehr zunimmt, dass es da tatsächlich auch nochmal eine gesonderte Statistik zu geben muss.
Ja.
Aber ich finde gemeldet 23.000 schon echt ordentlich, wenn ich
das
wenn
ist
ich
schon
ehrlich sein darf.
Viel. Also es ist wirklich.
Also wenn du denkst, die Dunkelziffer ist noch viel höher, ne? Also,
ja, und hinter jedem Fall steckt ja dann wirklich so eine Frau Bartels, ne?
Ja.
Also das ist ja. Das betrifft ja nicht nur eine Person, sondern hier in dem Moment ja auch zum Beispiel das Kind mit.
Ja.
Das betrifft ja dann häufig viele Personen dann im Umfeld auch.
Und klar, uns sind vielleicht so, oder mir, die Fälle besonders in Erinnerung, wo es wirklich, wirklich richtig, richtig übel ausgegangen ist. Ne? Gerade was das Thema Femizide zum Beispiel auch angeht oder irgendwie sowas. Aber so weit muss es ja gar nicht kommen. Ne? Es ist ja tatsächlich auch schon so, dass viele einfach so wahnsinnig in ihrem Alltag beeinträchtigt werden durch solche Sachen.
Ja.
Und Stalking natürlich nicht nur eine Sache ist, die Männer, also nicht nur Frauen werden gestalkt von Männern, sondern das Ganze geht natürlich auch andersrum.
Gibt's wahrscheinlich aber seltener.
Ja, also muss ich gestehen, so dezidiert ist halt diese Statistik nicht. Ich finde, da könnten sie tatsächlich noch ein bisschen mehr Infos rausrücken. Von daher weiß ich gar nicht, oder ob das sozusagen unsere mediale Wahrnehmung ist, weil natürlich, wenn es spektakulär und richtig schlimm wird, dann endet es halt häufig in Femiziden und da ist natürlich immer der Mann der Täter.
Ja.
Aber ich glaube, es geht auch durchaus andersrum. Wie da die Verteilung ist, weiß ich nicht genau. Aber vielleicht beschäftigen wir uns tatsächlich ja nochmal mit dem Thema und dann hoffe ich, habe ich eine etwas konkretere Statistik. So, was uns aber das Thema Cyberstalking irgendwie lehrt, ein Stück weit jedenfalls, ist, sei achtsam mit den Daten, die du online teilst.
Auf jeden Fall.
Sei wachsam mit deinen Passwörtern.
Lass sie nicht einfach so in deinem Schreibtisch rumliegen.
Richtig, ne? Immer schön Obacht. Guck, was du irgendwie auf deinen Social-Media-Kanälen teilst, wer darauf Zugriff hat und so weiter und so fort. Und im Anschluss an dieses Thema sprechen wir mit unserem heutigen Gast, auf den ich mich ja schon sehr freue, wie gesagt.
Ich mich auch.
Ja, und zwar über ein Thema, was ich bis vor kurzem noch so gar nicht auf der Pfanne hatte, nämlich wir sprechen über das digitale Erbe.
Sehr spannend.
Es ist, nee, wirklich.
Also ja, es ist wirklich sehr spannend. Habe ich jetzt aber auch ganz ehrlich
gesagt. Ach so, okay.
Zwar nicht sarkastisch. Also
so dieses, ich guckte in dein Gesicht und es machte so einen leicht ironischen Eindruck.
Nein.
Nee, weil tatsächlich, ne, also jeder von uns hat ja mehr oder weniger, je nachdem, weiß ich nicht, Social-Media-Konten oder ist halt eben tatsächlich ne, mit verschiedenen E-Mail-Adressen unterwegs. Und die Frage ist tatsächlich, was passiert mit dem ganzen Kram, wenn ich sterbe?
Ja.
So, und dafür haben wir unseren heutigen Gast eingeladen, der bisher immer zu unserem runden Geburtstag da war.
Das stimmt. Ne?
Er war in unserer ersten Folge dabei, er war in unserer, und in den anderen war er auch dabei, immer zum Jubiläum. Mhm. Und der ist ein wahrlicher Tausendsasser und erzählt uns heute auch was zum Thema digitales Erbe.
Wir freuen uns, dass er den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
Matthias Muig aus dem SoVD-Beratungszentrum in Burgdorf. Matthias, hallo, herzlich willkommen.
Hallo ihr beiden.
Hallo Matthias.
Wir freuen uns, also ich sag's jetzt zum 20. Mal, glaube ich, in dieser Folge. Wir freuen uns so sehr, dass du heute da bist, weil natürlich pünktlich zu unserem dreijährigen Jubiläum. Mhm. 3 Jahre, wir sind 3 Jahre alt. Hurra!
Hurra, wir kommen bald in die Schule.
Na, erstmal Kindergarten, ne?
Sind wir da nicht schon?
Ja, das kann sein. Es ist super, dass du mal wieder da bist.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Auch sehr gerne. Ich habe dich schon als totalen Tausendsasser angekündigt, also ohne Druck machen zu wollen, ne? Aber nochmal kurz zurückschauen. Du hast uns schon was erzählt zum Thema Arbeitsrecht und Kündigungsschutz bei Krankheit. Du hast uns was erzählt zum Thema Erben, Vererben und Testament.
Genau.
Und heute bist du zu einem ganz ähnlichen, aber doch sehr anderen Thema da, nämlich digitales Erbe.
Genau.
Und ich habe die Befürchtung, dass mein schlechtes Gewissen nach dieser Folge wieder wachsen wird, weil ich mich mit diesem Thema noch so gar nicht auseinandergesetzt habe.
Ja, aber ich glaube, da bist du in
guter Gesellschaft.
In guter Gesellschaft irgendwie. Ich schaue gerade in den Spiegel und mir geht's ähnlich.
Oh, das ist gut, wenn der Fachmann schon sagt, ich habe mich da auch noch nicht so wahnsinnig drum gekümmert, dann lehne ich mich schon mal ein bisschen zurück. Ich muss gestehen, das habe ich vorhin schon gesagt, ich habe mich noch nicht so wahnsinnig mit dem Thema beschäftigt. Ich weiß, dass eine Freundin von mir das schon tatsächlich getan hat. Sag doch bitte mal so ganz allgemein, wenn wir in das Thema einsteigen wollen, warum sollte man sich überhaupt um sein digitales Erbe kümmern und was beinhaltet das denn eigentlich alles?
Naja, wir verbringen natürlich sehr viel Zeit jeden Tag online. Mhm. In den verschiedensten Medien, wir kaufen online ein, wir bezahlen online, wir sind in sozialen Netzwerken unterwegs. Alles passiert online, wir schreiben E-Mails und alles ist natürlich mit Benutzername und Passwörtern ist das dann halt geschützt und ist natürlich mein gutes Recht und euer Recht auch, dass natürlich auch die nächsten Verwandten davon erstmal gar nichts wissen.
Ja. Mhm.
Das ist ja mein privates Recht und von daher treten Probleme einfach immer dann auf, wenn nachher man leider verstirbt oder man vielleicht nicht mehr geschäftsfähig ist und die anderen Zugriff auf diese Daten kriegen sollen. Mhm. Und das ist natürlich schon ein Problem, wenn du selber mal darüber nachdenkst oder ihr, bei wie vielen Providern oder Anbietern hast du ein Kundenkonto oder ich? Mhm. Und wie viel weiß ich davon noch?
Gar nichts. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Ich versuche das gerade mal in meinem Kopf durchzugehen und denke so, oh Gott.
Ist das, könnte das schon zu großen Schwierigkeiten nachher führen, an diese Daten ranzukommen. Und das ist alleine der Grund, warum man sich damit beschäftigen sollte. Rein erbrechtlich ist das eigentlich nicht so ein Riesenproblem, weil ob es jetzt nun materiellrechtlicher oder ein mobiler oder ein gegenständliches Recht ist irgendwie oder digital. Das Erbrecht kennt ja erstmal keinen Unterschied. Es bleibt einfach dabei, die Erben kriegen erstmal alles und müssen nachher dann mit zurechtkommen. Natürlich bei den normalen gegenständlichen erbrechtlichen Angelegenheiten, das kennen wir vom Alltag. Also eine Wohnung muss ausgeräumt werden, ein Mietvertrag muss gekündigt werden, ein Sparbuch muss aufgelöst werden, man hat dann vielleicht die Bankkarten oder die Kundenkarten, was auch immer. Das liegt ja alles dann irgendwie vor. Digital wird schon schwierig. Ich weiß zum Beispiel nicht mal den PIN von meiner Frau vom Handy.
Das stimmt.
Und da
das
habe ich nicht.
Habe ich gestern Nachmittag erst drüber nachgedacht, dass es ja eigentlich nicht nur ums E-Mail-Konto geht oder so, sondern mein Handy entsperre ich per Face-ID. Ja. So, und dann habe ich noch ein Passwort dazu und dann noch dieses Passwort zum, wenn ich das Handy starten möchte und so. Ich glaube, ich habe das nirgendwo hingeschrieben irgendwie. Das weiß nur ich.
Ja.
Sehr gut.
Ja, prinzipiell ja schon. Das hatten wir ja auch in unserem Fall. Da ging es ja um Cyberstalking, wo dann ein Mann eine Frau bedroht hat, der natürlich auch das ein oder andere Passwort kannte. Ne? Aber man muss dann ja auch nicht so ängstlich sein und das tatsächlich vor jedem verheimlichen. Aber das führt natürlich dazu, wenn ich das alles schön für mich behalte, dass in das so einem Fall dann tatsächlich die Erben dastehen und nicht wissen, was zu tun ist. Ne?
Naja, bei den Erben okay, dann aber es gibt ja noch den Fall, der leider viel früher eintreten kann, dass man halt durch einen Unfall oder Krankheit natürlich vielleicht geschäftsunfähig wird, vielleicht sich gar nicht mehr richtig mitteilen kann und dann sind halt Dutzende, Tausende von Daten irgendwo gespeichert und keiner weiß jetzt genau, wie komme ich denn jetzt an das Online-Banking ran?
Ja, genau.
Oh, stimmt, ja.
Oder genau, ich habe einen Online-Kreditvertrag gemacht oder ein Abo gemacht. Ne? Also, es gibt ja so viele Verpflichtungen, die wir haben und kein Mensch weiß dann genau, wie komme ich daran im Fall der Fälle dann ran an diese Daten. Und von daher lohnt es sich schon, sich damit zu beschäftigen. Ich in der Tat gestern auch, habe mich mal damit beschäftigt.
Oh, das ist sehr gut, ne?
Super. Habe mir auch so Gedanken gemacht, wie man so etwas gestalten könnte.
Ja, wie regelt man denn sein digitales Erbe dann am besten?
Ja, wir hatten es ja vorhin ja schon mal. Wie im Grunde genommen ist das eine eigene Hausaufgabe, die man erledigen muss. Am besten ist, man listet erstmal alles auf.
Okay.
Man fängt, so habe ich mir das gestern überlegt, man fängt vielleicht mit E-Mail-Adressen an. Wo habe ich die E-Mail-Adresse? Was ist mein Benutzername? Was ist mein Passwort? Und vor allem, das war auch der Gedanke gestern, was soll denn damit eigentlich im Fall der Fälle passieren? Mit diesem Kennwort beziehungsweise mit diesem Kundenvertrag. Was soll damit passieren? Also, so habe ich mir das überlegt, ich würde mit E-Mail anfangen, dann Postbank, also was oder Online-Banking,
Banking-App.
Dann wo kaufe ich online ein, was ist mit dem Kundenkonto und so würde ich mich dann Stück für Stück weiterarbeiten, weil ich muss gestehen, ich musste gestern auch echt nachdenken.
Also, weil ich, vielleicht siehst du es in meinen Augen, ich ratter schon gerade irgendwie allein schon die Frage der E-Mail-Adresse, ne? Weil ich weiß, also ich habe eine private Haupt-E-Mail-Adresse. Ich weiß aber, dass ich für bestimmte Zwecke, ne, weil ich denke, hahaha, wenn ich da jetzt meine Mailadresse angebe, dann spammen die mich zu bis zur Unendlichkeit, habe ich noch so ein, zwei andere E-Mail-Adressen.
Ach so, okay.
Na gut,
kenne ich die noch? Nein, ich weiß nicht mal mehr den Namen der E-Mail-Adresse, geschweige denn das Passwort.
Vielleicht hast du Glück und du hast es bei einem Passwortmanager hinterlegt.
Ja,
ja. Sicherlich.
Ich wollte gerade sagen, du kennst mich unter Garantie nicht. Also
diese Auflistung, die ist halt wichtig. Richtig.
Ja.
Auch was man damit dann halt anfängt. Ne? Es kann ja auch sein, dass du sagst, ich habe jetzt habe ich einen Broker über eine App und kaufe halt oder verwalte halt für mich selber halt Aktien oder ETFs oder irgendetwas. Und da ist es ja die Frage, ob das sofort gelöscht werden soll oder ob das nicht vielleicht einfach fortgeführt wird und wenn ja, von wem halt.
Ja.
Ne?
Ja, genau.
Und jetzt kommen wir zum Stichwort, für wen. Man sollte dies natürlich dann, so würde ich es empfehlen, eine Vollmacht erstellen. Also eine Vollmacht über diesen digitalen Nachlass oder diese digitale Verwaltung, falls ich noch lebe.
Also so handschriftlich einfach.
Handschriftlich ist ja immer gut. Mhm. Und da kann man einfach aufführen, ich Vollmachtgeber, Matthias Muig, gebe Frau XY Vollmacht darüber, über die anliegenden digitalen Daten, diese zu verwalten und nachdem, wie ich es gewünscht habe, nachher dann auch zu löschen oder weiterzuführen.
Okay.
Ist gar nicht so schlimm, auch gar nicht so umfangreich.
Ja.
Man kann es handschriftlich machen, man kann es natürlich auch ganz mal auf dem Computer tippen, nachher ausdrucken und dann unterschreiben lassen.
Schreiben ist wichtig.
Okay. Das ist halt ganz wichtig, irgendwie, dass es da halt eine Unterschrift gibt. Und dann kann man sie, wenn man sie schon hat, irgendwie als Annex zu einer Vorsorgevollmacht dranheften. Und dann hat man zumindest dort jemanden, der sich darum kümmern kann. Aber der kann natürlich ohne diese Liste auch nicht viel anfangen. Na, man kann auch, gut, eBay zum Beispiel sagt irgendwie, ohne diese Vollmacht oder ohne diesen Nachweis der Bevollmächtigung machen die zum Beispiel gar nichts. Bei Google kann man es hinterlegen, da kann man im Kundenkonto schon angeben, wer kann im Fall der Fälle auf diese Daten zugreifen. Amazon braucht eine Sterbeurkunde. Also um das alles zu vermeiden, dass es sehr langwierig werden kann, bietet sich wirklich diese Liste und diese Vollmacht an.
Weil das heißt, das wäre jetzt meine Frage gewesen, wo da so die Stolpersteine liegen können. Ich habe gerade so gedacht, als du gesagt hast, naja, mit der E-Mail-Adresse anfangen und so. Wenn ich eine E-Mail-Adresse habe von dem Verstorbenen, dann kann ich ja alles für mich regeln. Ne? Dann kann ich den Account löschen und all sowas. Da brauche ich ja nicht an den Anbieter heranzutreten. Ne? Das, was du mit der Sterbeurkunde und so meintest, das tritt ja nur dann in Kraft, wenn ich so gar nichts habe. Ne? Wenn ich nicht weiß, wie man sich einloggen kann. Ne?
Na gut, aber wenn du bei einem E-Mail-Anbieter nicht weißt, wie du reinkommst, dann ist auch das Problem. Ne?
Ja.
Also man sollte das schon schon ernst nehmen und bei der Auflistung auch tatsächlich alles mit angeben, dass dann da darauf zugreifen kann.
Ich muss gerade so, also ich muss gestehen, ich habe ja schon mal stark angefangen und dann aber auch tatsächlich sehr stark nachgelassen. Ne? Also es gibt tatsächlich eine handschriftliche Liste bei mir, wo ich genau das aufgeschrieben habe. Und dann, jetzt bin ich gerade bei, weiß nicht, Anbieter XY, ich habe mein Passwort vergessen, lasse ich mir ein neues schicken irgendwie. Ich glaube, die Hälfte dieser Passworte stimmt nur noch. Das heißt, wenn irgendwer diese Liste findet, kann er damit leider auch nur, wenn überhaupt zur Hälfte, was mit anfangen. Das heißt, ich denke mal, so ein Stolperstein könnte auch sein, diese Liste wird nicht aktuell gehalten.
Das ist der Stolperstein. Also man muss die ganze Zeit dranbleiben und die ganze Zeit gucken, aktualisieren und dann kommt der nächste Stolperstein, okay, dann habe ich es aktualisiert, wo lege ich sie jetzt ab? Weiß derjenige, den ich bevollmächtigt habe, schon von der aktuellen Liste? Also da ist halt doch immer ein bisschen ständige Arbeit mit verbunden. Kundenkonten ändern sich, es kommen welche hinzu.
Du löscht welche. Aber wenn das natürlich
löscht
einmal.
Du deine Kundenkonten?
Nein, aber wenn du einmal deine Passwörter für die Kundenkonten halt irgendwo fixiert hast, schriftlich, dann kannst du doch immer wieder drauf zurückgreifen. Dann brauchst du, dann kannst du das selber nutzen.
Ihr beide klingt gerade so schlau, ne? Ich kann euch mal sagen, wie das bei mir ist. Ich sitze dann am Küchentisch und will noch schnell irgendwas bestellen und denk so, das ist jetzt nicht sein Ernst. Was ist denn mit diesem Passwort? Ich habe es richtig eingegeben. Ich weiß, okay, ich generiere ein neues. So, und ich habe aber irgendwie Zeitdruck, weil weiß ich nicht was. Die Katzen brauchen was zu fressen oder so. Und dann denke ich, ich habe ein neues Passwort, schreibe ich dann später rein. Niemals wird dieses neue Passwort den Weg in diese Liste finden. Also so viel zum Thema, was ist denn dabei, wenn ich ein neues Passwort habe, das irgendwie gleich in die Liste einzutragen?
Also vielleicht kann man sich ja da Erinnerung bei Google eintragen.
Genau.
Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht ganz genau, aber das ist natürlich ein Problem und ich glaube auch, dass immer noch mehr hinzukommt.
Ja.
Man macht ja immer mehr eigentlich online und auch übers Handy und immer mehr kommen da Daten hinzu und da muss man halt die ganze Zeit dran sein. Also ich habe da auch ein bisschen Bedenken, nicht nur bei mir, ich glaube auch jeder ist da jetzt nicht so hinterher, das immer stets zu aktualisieren. Also ist ein großes Problem.
Ja.
Umso wichtiger, dass wir heute mal drüber sprechen. Wie gesagt, mein Gewissen wird unendlich schlecht gerade. Vor allen Dingen auch, weil ich irgendwie denke, naja, wenn ich das dann schon irgendwie gemacht habe und dann habe ich diese Liste fertig, ich kenne mich ja, dann lehne ich ja mich ja erstmal ganz entspannt zurück.
Das hast du alles gemacht.
Ja, habe ich ja gemacht. Ist doch alles safe. Und dann fängt das, nimmt das Unglück seinen Lauf. Und ich finde, noch viel schlimmer als gar keine Liste zu haben, ist eine Liste mit falschen Passworten zu Wörtern zu haben, weißt du?
Ja.
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 Also das ist die größte Hürde, also erstmal im Grunde anzufangen.
Die größte Hürde ist anzufangen und es stetig weiter zu bearbeiten.
Okay, und der Stolperstein ist auf alle Fälle, diese Liste aktuell zu halten. Sich an alles zu erinnern, weil als ich gestern drüber nachdachte, dachte ich, ich hatte doch auch mal so ein Account bei WG-Zimmer gesucht, aus Studienzeiten noch.
Ja, den gibt es wahrscheinlich noch.
Unter Garantie. Und ihr werdet lachen, natürlich mit einer E-Mail-Adresse, die ich überhaupt nicht mehr kenne. Also.
Aber dann ist es doch eigentlich nicht schlimm, oder?
Nö. Nö.
Wenn ich den doch eh nicht mehr nutze? Oder hast du dann Angst, dass deine E-Mail-Adresse irgendwo noch rumgeistert?
Nee, jetzt gerade nicht, aber ich denke so, naja gut, ne, sollte ich nicht mehr sein oder so, muss das ja auch nicht irgendwie, naja.
Naja.
Gut, ich benutze es nicht mehr, also von daher ist auch nicht so dramatisch,
ist,
ne?
Ist halt echt schwierig.
Das stimmt.
Weil man viele Sachen auch wirklich nicht mehr weiß.
Naja, am wichtigsten, glaube ich, sind auch gerade so diese Banking-Apps, ne? Also das ist, ich habe, glaube ich, irgendwie 3 oder sowas Banking-Apps, und ich, also ich finde, das
ich
ist
auch.
Wirklich.
Okay, ich nicht.
Und das finde ich, glaube ich, das ist das Schlimmste, weil wenn es ums Geld geht.
Sparkasse, ne?
Naja, die nehmen wir mal jetzt mal den Todesfall an. Und das gehört ja alles zum Nachlass.
Ja.
Und dann müssen ja die Erben darauf zugreifen können. Deshalb ist ja noch umso wichtiger, dass man jemanden hat, dem man eine Vollmacht gegeben hat. Diese Vollmacht sollte natürlich auch über den Tod hinaus gelten, ne? So wie alle Vollmachten eigentlich, so unsere Vorsorgevollmachten, haben das ja auch mit als Punkt aufgenommen, um dann kurzfristig vielleicht auch Geld, Zeit zu überbrücken, bis vielleicht Gelder kommen könnten vielleicht. Ja. Ne? Das ist natürlich schon wichtig, oder auch um etwas zu regeln, falls Verbindlichkeiten vorliegen. Das ist natürlich auch nicht unüblich, dass dann doch irgendwo etwas auftaucht, auf einmal, oh, wussten wir gar nicht, dass da irgendwas geregelt wird, bevor dann Konten gesperrt werden, weil sie halt durch den Gläubiger halt gesperrt werden oder eingezogen werden, die Guthaben. Also es ist schon sehr wichtig, dass tatsächlich gerade diese Bankgeschichten halte ich für sehr, sehr, sehr wichtig und gegebenenfalls noch E-Mails, dass man da drauf zugreifen kann, weil ja doch viele Sachen Informationen, auch, ne? Korrespondenz über E-Mail erfolgt, dann kann man auch noch mal reingucken. Also das ist schon
Und Handy, ne?
Handy, ja, klar. Handy ist essentiell, ne? Ja. Handy, also ich habe mit Fingerabdruck irgendwie, da kommt niemand dran. Also brauchen die ein Passwort. Da wiederum muss ich sagen, das haben meine Leute.
Okay, gut, ja.
Okay,
das ist gut. Das niemand, aber weil ich das halt auch eher mit Face ID.
Klar.
Ja, gut, so.
Genau, die haben das.
Okay. Wie ist denn das? Gibt es denn da irgendwie Ansprechpartner, an die ich mich wenden kann? Wer kann mir da so weiterhelfen, mich beraten, wenn ich da weitere Fragen habe? Kannst du da jemanden benennen?
Also eine gute Adresse ist immer die Verbraucherzentrale.
Ja.
Also die lokalen Verbraucherzentralen beschäftigen sich hier eh auch mit vertraglichen Angelegenheiten im Zivilrecht. Da sind die natürlich auch ganz groß und da sind wir auch dankbar für, dass es solche Institutionen gibt wie die Verbraucherzentralen.
Ja.
Und da auch hartnäckig immer dran weiterarbeiten. Da kann man sich Rat holen, dort kann man sicherlich auch, das weiß ich jetzt nicht, aber bestimmt auch so Vordrucke runterladen oder abholen oder telefonisch abrufen, um das zu regeln. Diese Liste als solches, die kann man sich selber erstellen.
Ja.
Eine Vollmacht, das wissen wir alle auch, schreibt man nur rein, hiermit bevollmächtige ich XY meinen digitalen Nachlass zu verwalten. Reicht ja auch schon aus, aber wenn man noch ein bisschen tiefergehende Informationen haben möchte, sind die Verbraucherzentralen, würde ich sagen, erste Ansprechpartner.
Okay, weil wir als OVD beraten ja zum Thema Patientenverfügung Vorsorgevollmacht.
Genau.
Da ist das digitale Erbe nicht dabei, weil es halt so offiziell nicht dazugehört. Aber prinzipiell, wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, ist es schon so, dass man, wenn man die Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht hat, diese Liste mit der entsprechenden Vollmacht auch zu diesen Sachen dazu packt. Mhm. Ne?
Also, das würde ich auf jeden Fall machen.
Zusammen hat,
also wir sagen immer diesen Notfallordner.
Ja.
Da ist ein Notfallordner reinpacken. Irgendwie. Man kann natürlich auch die Daten einfach dann zum Beispiel auf einen Stick speichern.
Mhm. Ne? Ja.
Aber ich wollte noch ein Thema ganz kurz ansprechen. Es ist nicht nur Handy, sondern auch der PC zu Hause. Ne? Der ist ja auch meistens geschützt.
Oh,
auch
zum Glück meiner stimmt. nicht.
Auch da, auch stimmt, da, ja. auch da liegen ja vielleicht Daten drauf, die oder bei so Clouds und so etwas alles. Da sind ja auch überall Daten.
Ja, genau, meine Cloud.
Ja, ja. Deshalb
oh, das wird immer schlimmer.
Es wird immer mehr.
Die Liste wird immer länger.
Und deshalb sollte man auch seine digitalen Spuren halt auch so legen, dass das jemand auch nachvollziehen kann und auch sehen kann, wie komme ich jetzt an diese Daten ran?
Was meinst du mit digitalen Spuren? Sowas wie Ablage auf dem PC oder so?
Naja, zum Beispiel. Das kann man dann auf den Stick packen oder man packt alles in eine Cloud in einen Tresor. Mhm. Gibt es ja digital.
Ja.
Mhm. Das kann man auch machen. Wichtig ist nur, dass diejenigen, die nachher diesen Ordner öffnen, diesen Notfallordner wissen, es gibt eine Liste, ich bin die Bevollmächtigte oder der Bevollmächtigte und kann dann anhand dieser Liste mal schauen, wie was ist dir gerade noch online-mäßig gerade eigentlich aktuell?
Ja. Naja, vor allen Dingen, was mir auch gerade so einfällt, ne, wenn ich jemanden damit beauftrage oder zum Bevollmächtigten für mein digitales Erbe mache, wäre es natürlich auch gut, wenn derjenige das übernehmen kann. Ne? Mhm. Also, dass der sich so in weit irgendwie ist, ne? auskennt, dass er das umsetzen kann und dann irgendwie nicht Schwierigkeiten hat, wenn es irgendwie darum geht, sich in die Cloud einzuloggen oder irgendwie sowas, ne?
Das ist halt auch noch das Problem, dass man technisch vielleicht oder zumindest gewisse Kenntnisse haben muss, wie ich mich in gewissen oder bei gewissen Online-Diensten halt bewege und wie ich da überhaupt reinkomme.
Ja.
Da guckt doch keiner erst mal bei Google rein, irgendwie im Kundenkonto, ob es eine Information darüber gibt, irgendwie wer da jetzt als Verwalter eingetragen ist für den Fall des Todes.
Ja.
Also ich würde jetzt nicht auf die Idee so kommen.
Nee, ich auch nicht.
Wäre schon wichtig, da mit dieser Liste halt irgendwie die immer aufrechtzuerhalten und zu aktualisieren und der Person natürlich auch Bescheid sagen.
Ja, das ist auch nicht ganz unwichtig, ne? Aber sollte man ja, wenn man zum Beispiel Vollmachten erstellt oder auch Patientenverfügung, sollte man ja drüber informieren.
Hm. Ja, wo wir auch da immer wieder feststellen, wenn ich nachfrage, haben Sie denn überhaupt mit denjenigen gesprochen?
Hm. Oh.
Dann heißt es dann, ja. Aber haben Sie auch im Konkret darüber gesprochen, was das jetzt auch bedeutet für diese Person, was die Verantwortung angeht und wie man dann im Detail auch damit umgeht, mit diesen Vorsorgevollmachten, dann ist meistens ja so ein bisschen. Mhm. Und dann raten wir eigentlich wirklich nochmal die Entwürfe, die wir entstellen, irgendwie, das ist ja auch eine ganz tolle Sache, dass wir erstmal Entwürfe erstellen, dass die dann nochmal das mit den Bevollmächtigten besprechen sollen und wenn es Nachfragen gibt, dass dann nochmal da beraten werden kann.
Weil es ja auch eine Handlungsanweisung im Grunde genommen ist, ne?
Ja. Naja, und vor allen Dingen vielleicht auch eine Handlungsanweisung, die bei der oder demjenigen so dem Inneren so ein bisschen zuwiderläuft. Mhm. Es geht ja um die Umsetzung der Wünsche des, weiß ich nicht, Verunfallten oder nicht mehr handlungsfähigen.
Ja. Ja.
Und das muss ja nicht immer deckungsgleich sein mit dem, was der Bevollmächtigte irgendwie möchte oder als sinnvoll erachtet. Ja. Er muss es trotzdem umsetzen. Ja. Und dazu muss man natürlich auch bereit sein, ne? Und das muss man wissen.
Ja, und das auch wollen, ne?
Mhm.
Also wer möchte schon gerne da stehen und sagen, okay, nach den Wünschen soll jetzt die Geräte abgeschaltet werden.
Ja.
Und also ich hätte da auch schon Schwierigkeiten mit. Ich kenne es nicht, ich habe da keine Erfahrung mit, andere natürlich viel stärker über Verwandte, aber man sollte in jedem Fall miteinander reden. Das ist ja eh auch ein sehr gutes Prinzip irgendwie, dass man miteinander spricht und kommuniziert und zumindest die wesentlichen Daten austauscht und auch die Fragen, bist du dafür bereit oder bist du dafür nicht bereit? Ne?
Ja.
Also wir haben das gerade zu Hause selber, nicht zu Hause, aber mit meinen Brüdern. Da der berühmte Cousin meines Vaters, der weit entfernte Verwandte, ist gestorben.
Oh nein. Oh. Ja.
Jawohl. Mit Erben in Amerika.
Ach, das ist ja wirklich wie aus dem Bilderbuch, ne? Klassisch irgendwie.
Und da haben wir dann auch gesagt, nicht alle gehen jetzt mit dieser Testamentsverwalterin in Kontakt, sondern einer macht das halt irgendwie, um da auch irgendwie die Informationen aus erster Hand zu bekommen und nicht übers Dreieck, dann wird wieder was hineininterpretiert, irgendwie was gar nicht dahin gehört. Und der eine hat eine ganz andere Information, die er vielleicht weitergeben will oder auch nicht. Von daher, das sind so, man sollte miteinander reden und dann muss natürlich eine gewisse Art von Vertrauen auch da sein.
Ja, klar. Und gut, zumindest ne, das digitale Erbe ist, glaube ich, nicht so emotional besetzt, aber nichtsdestotrotz wäre es, glaube ich, gut, wenn diejenigen, die sich drum kümmern, also du meinst, je nachdem, was man dann da findet. Oh, naja, ich verstehe, ja.
Vielleicht, mir fehlt vorhin nur ein, vielleicht sucht da jemand heimlich einen neuen Partner.
Oh, tatsächlich, du hast recht, irgendwelche
bei so Dating-Geschichten, klar.
Ja, stimmt.
Ja, okay, ich nehme es ein bisschen zurück.
Oder in welchem Club er ein Mitglied ist.
Ja. Ich nehme es zurück, meine emotionale Involviertheit kann tatsächlich ein bisschen schwierig werden, aber davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus.
Genau.
Was ich mitnehme, ist außer meinem schlechten Gewissen, ich werde mich heute gleich hinsetzen und zumindest die Liste aktualisieren und anfangen. Naja, morgen vielleicht. Aber dann wirklich.
Ich kontrolliere.
Ja, bitte.
Also ich glaube, was jetzt wichtig wäre, sich auch für sich selbst mal so eine Übersicht zu verschaffen. Wo bewege ich mich eigentlich?
Ja, ganz schlimm.
Und wer zum Beispiel schickt mir Informationen zu, die ich vielleicht auch gar nicht mehr haben möchte? Kennt ihr diese Spam-E-Mails?
Ja, 20.000 Newsletter von irgendwas. Ja.
Ich verbringe manchmal tatsächlich halbe Sonntage damit, irgendwie mich wieder rausklicken zu können. Dann muss ich über das Impressum gehen und dann da rein. Diese Newsletter-Geschichten. Also einfach sich da mal so eine Übersicht verschaffen. Wo bewege ich mich?
Ja.
Und wie könnten jetzt meine Nächsten an die Infos kommen, um genau auch da zu stehen, wo ich jetzt stehe?
Ja.
Um diese einfach mal das zu schauen. Und da ist bei mir tatsächlich das erste Mal aufgefallen, bei meinem Online-Banking, da ist nicht alles klar. Also es gibt einige Sachen, die sind bekannt und einige Sachen sind auch bekannt, aber sind vielleicht auch nicht so von Interesse. Aber so richtig genau wissen die das nicht. Also muss ich es aufschreiben jetzt und mitteilen. Kreditkarten, auch das, ne? Alles.
Stimmt.
Ja. Ja, das stimmt. Okay, also wie gesagt.
Wir drei nehmen uns das mal als Hausaufgabe mit.
Wir drei, also ich sage mal so, ne? Kommst du nächstes Jahr wieder zu unserem Vierjährigen? Zu welchem Thema auch immer?
Ja.
Sehr gerne.
Spätestens dann, ne?
Dann haben wir's.
Spätestens dann. Aber du, ich erzähle auch schon seit, ich weiß nicht wie lange, dass ich unbedingt eine Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht brauche, ne? Wir erzählen hier immer, wie wichtig das ist und ich weiß, wie wichtig das ist. Ich hab's immer noch nicht. Aber auch das, wenn du zum Vierjährigen
kommst. Du hast eine, ne?
Seit wann das denn? Hat sie heimlich gemacht, ohne mir Bescheid zu sagen.
Wir machen zusammen.
Naja.
Soll ich euch beruhigen?
Wir machen
es zu dritt.
Ach so. So geil. Matthias kommt als totaler Experte. Aber das beruhigt mich immer. Aber das ist
ja.
So. Ach. Gut, also mein Gewissen ist nur noch halb so schlecht.
Natürlich.
Matthias, es war mir eine große Freude, dass du da warst.
Vielen Dank.
Ja, viele wichtige Infos, trotz schlechtem Gewissen.
Ja.
Und auf alle Fälle bist du schon mal für das Vierjährige gebucht, falls wir uns nicht vorher schon mal auf dem Ponyhof sehen.
Mhm. Sehr gerne.
Gerne.
Katharina, dir auch vielen Dank für diese sehr, sehr schöne Folge.
Danke schön.
Zu unserem Dreijährigen.
Ja.
Auch danke an die Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war er, der Podcast des SOVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!